Du bist am Ende deiner Weisheit. Dass du in so eine verzwickte, chaotische, existenzbedrohliche Situation jemals hineingeraten würdest, das hast du dir in deinen schlimmsten Albträumen nicht geträumt. Doch nun ist es so. Menschen, die dir sehr viel bedeuten, haben dich enttäuscht, ausgenutzt. Und nun wenden sie sich auch noch von dir ab. Du wirst in Frage gestellt, verhöhnt, verlacht, verspottet. Dein Ansehen, deine Autorität, sie scheinen mehr und mehr zu schwinden. Und vielleicht kommen noch Selbstanklage und Schuldgefühle dazu. Fragen, ja, was hättest du eigentlich anders machen können? Wo hast du selbst versagt? Wo liegt deine Schuld? Und du fühlst dich gefangen in deiner Not, wie in einem dunklen, leeren Verlies. Wenn dann aber ein Anruf kommt und jemand zu dir sagt, hey, ich weiß, wie es dir geht. Ich lasse dich nicht allein in diesem Chaos. Ich will für dich beten. Ich will für dich da sein in dieser Dunkelheit. Wie kann ich dir helfen? Wenn dieser Anruf wirklich kommt und du diese Stimme hörst, dann hast du wirklich einen echten Freund oder Freundin. Und du kannst dich eigentlich in deinem Leid, in deinem Elend glücklich schätzen. Denn nicht viele Menschen haben wirklich echte Freunde. Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, die sich immer stärker vereinzelt. In Sprüche 17, Vers 17, da heißt es, wo ist mein Vers? Wo ist mein Vers? Ist er nicht da? Sprüche 17, 17. Oh, das ist er nicht. Naja. Jetzt wäre es gut, wenn ihr eure Bibeln dabei hättet, weil jetzt könntet ihr sie aufschlagen und Sprüche 17, 17 lesen, weil da steht es, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Ich werde alt. Was das bedeutet, das hat auch David in einer schweren Lebenskrise erfahren dürfen. Unser Thema heute ist also, und jetzt kommt die Folie, Freunde in der Not. Wir blicken in 2. Samuel 15 und auch 17 ein paar Verse und werden uns mit diesem Thema hier befassen. Wahre Freundschaft kommt am schönsten zur Geltung, wenn es ringsherum dunkel wird. So habe ich das mal gelesen und es hat mir gut gefallen. Es bestätigt das, was Salomo in Sprüchen sagt. Schon am Anfang seiner Geschichte, als David noch viel jünger war, da musste er schon leben in diesem Spannungsfeld zwischen Freundschaft und Feindschaft. Kurze Klammer, wir sind hier als Gemeinde schon seit fast einem Jahr dabei, die Biografie Davids in den Predigten fortlaufend zu betrachten. Und wir sind schon ziemlich weit vorne, so gegen Ende seines Lebens, gut in der zweiten Hälfte seines Lebens angekommen. Und ich hoffe, ihr erinnert euch noch. Schon in seiner ersten Hälfte seines Lebens, als er noch sehr jung war, musste er in diesem Spannungsfeld zwischen Freundschaft und Feindschaft leben. Wer war Davids größter Feind, als er jung war? Saul. 10 Jahre lang jagte er David und versuchte ihn zu töten, weil er wusste, dass David der neue König sein wird. Aber David erlebt nicht nur Feindschaft im Haus Sauls, sondern wir lesen von einer einmaligen Freundschaft mit Jonathan, Sauls ältestem Sohn. Und jetzt ist David um einiges älter. Schon seit etlichen Jahren hat er als König regiert und schon wieder befindet er sich in diesem Spannungsfeld zwischen Freundschaft und Feindschaft. Nur dass die Feindschaft, die ihn bedrohte, unmittelbar aus seinem eigenen Haus kam. Ist schon erstaunlich, wie sich bestimmte Erfahrungen im Leben wiederholen. David befindet sich also in großer Not. Und letzten Sonntag haben wir gehört, wie sein Haus auseinanderzufallen drohte. Und dass das eigentlich auch eine Folge seiner Sünde und seiner falschen Entscheidungen war. David hatte mit Bathseba die Ehe gebrochen und ihren Mann Uria umgebracht. Und als Folge starb das Baby von David und Bathseba. Und weil David so viele Frauen geheiratet hatte und ein ziemlich passiver Vater war und sich nicht groß um seine Familie gekümmert hatte, waren seine Kinder entsprechend unerzogen. Und sein Sohn Amnon vergewaltigt seine Halbschwester Tamar und sein Sohn Absalom, der rächt seine Schwester und tötet Amnon. Und anschließend floh Absalom nach Geshur. 3 Jahre blieb er dort im Exil und arbeitete eigentlich an seinem Verschwörungsplan und seiner Revolte gegen David, weil er ja selber den Thron seines Vaters beerben will. Und nach den 3 Exiljahren, da wurde ihm erlaubt, nach Hause zurückzukehren, nach Jerusalem, aber David ist nicht wirklich bereit, Absalom zu vergeben. Er hält ihn eigentlich auf Distanz. Er will nicht mit ihm reden. Er will ihm keine Gnade im Grunde erweisen. Und letztlich führt das hin, dass Absalom die Hoffnung aufgibt, wieder irgendwie in eine vertraute Beziehung zu seinem Vater zu kommen und er entschied sich, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. So sah das damals in Davids Familie aus. Gibt es einen Schmerz, der tiefer geht als Familienchaos? Wenn eine Familie auseinanderzufallen droht, weil nicht mehr miteinander geredet wird, weil Bitterkeit und Unversöhnlichkeit und Misstrauen und Missbrauch und Neid und Hass sich festgefahren haben. Vielleicht kennst du das aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft das ist, wenn Kinder nicht mehr mit den Eltern reden und die Eltern nicht mehr mit den Kindern oder Geschwister untereinander verstritten sind und sich nicht mehr besuchen und nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Das ist einfach furchtbar. Und das kommt gar nicht so selten vor, auch heute. In so vielen Familien gibt es Spannungen und Streit. Und sehr oft hat der Streit immer auch etwas, meistens eigentlich, mit Geld zu tun. Mit Macht, mit einem Erbe und mit Ansehen. Manchmal auch mit Sex. In unserer heutigen Episode sehen wir Davids Sohn Absalom, wie er eine heimtückische Verschwörung gegen seinen Vater anzettelt. Und ich lese aus 2. Samuel 15, Vers 1. Danach aber geschah es, dass Absalom sich Wagen und Pferde verschaffte und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Und Absalom machte sich am Morgen früh auf und stellte sich neben dem Torweg auf. Und es geschah, wenn jemand einen Rechtsstreit hatte, sodass er zum König vor Gericht kommen musste, so rief ihn Absalom zu sich und fragte ihn, aus welcher Stadt bist du? Antwortete er dann, dein Knecht ist aus den Stämmen Israel, so sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber beim König ist niemand, der dir Gehör schenkt. Und Absalom sprach, o, dass man doch mich zum Richter im Land einsetzte, damit jeder Mann zu mir käme, der einen Rechtsstreit und Rechtshandel hat. Ich würde ihm zu seinem Recht verhelfen. Und es geschah, wenn jemand kam, um sich vor ihm niederzuwerfen, so streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. So machte es Absalom mit allen Israeliten, die zum König vor Gericht kamen, und er stahl sich das Herz der Männer von Israel. Was passiert denn hier? Auf raffinierte, subtile Weise versucht Absalom, das Volk, das nach Jerusalem kam, um Rat beim König zu suchen, weil sie irgendein Problem hatten. Er versucht mit Täuschung und Lüge diese Leute zu beeinflussen. Ach, mein Vater, der ist ja schon so alt. Der wird dich nicht mehr so gut verstehen können. Außerdem kenne ich doch die neuesten und modernsten Methoden der Rechtsprechung. Ich bin der viel bessere Politiker. Ich kann dir viel besser helfen. Ich bin cool und ich bin jung und ich bin modern. Und ich bin auf deiner Seite, volksnah. Nicht wie der Herr da oben. In seinem Palast, komm, lass mich dich umarmen. Und Absaloms Strategie funktionierte. Sie funktioniert auch heute noch. Das sehen wir bei manchen Politikern. Nach und nach schmeichelte er sich bei den Leuten ein und untergrub mehr und mehr Davids Ruf und Autorität. Und als er sicher war, das Volk auf seiner Seite zu haben, da führte er diesen Umsturz durch. 2. Samuel 15, 10. Und Absalom sandte geheime Boten zu allen Stämmen Israels und ließ sagen, wenn ihr den Schall des Schofarhornes hört, so sprecht, Absalom ist König geworden in Hebron. Und so ließ sich Absalom zum König ausrufen. Und er macht sich auf, um Jerusalem und den Königspalast einzunehmen und eigentlich seinen Vater David zu eliminieren. Ein Bote kommt aus Hebron zu David und er sagt ihm, hey, das Volk Absalom. Die laufen ihm alle nach. Eine Armee ist im Anmarsch. Und so flieht David vor seinem eigenen Sohn. Der König, er muss seine geliebte Stadt, die Stadt, die nach seinem Namen benannt wurde, die Stadt Davids, den Zion, verlassen und wieder in die Wüste gehen. Wie muss sich David an jenem Tag gefühlt haben? Nach all den Jahren, jetzt wenn er älter geworden ist, rennt er wieder um sein Leben. Er wird zurück in die Wüste katapultiert. Welche Emotionen der Angst, des Abschieds, der Unsicherheit, der Enttäuschung, vielleicht auch Enttäuschung über sich selbst, Gefühle der tiefen Leere werden wohl Davids Herz an dem Tag erfüllt haben. Ich kann mir vorstellen, dass er ein richtig gebrochener Mann war. Sein eigener Sohn hatte den Thron an sich gerissen, bedrohte nun sein Leben. Wenn dir nur noch die Flucht nach vorne übrig bleibt, wenn es keine Krücken mehr gibt, auf die du dich stützen kannst, kein guter Ruf, an den du dich festhalten kannst, wenn alle Lichter ausgehen und die Leute jetzt auf eine andere Stimme hören, dann ist es wirklich was Großes. Es ist überwältigend. Ein Geschenk. Wenn Gott dir in diese Dunkelheit hinein einen Freund schickt. David schickte er nicht nur einen, sondern gleich mehrere. Und wir können durch diese Freunde mindestens 4 Merkmale einer echten Freundschaft erkennen. Es sind Freunde in der Not. Die inmitten der Dunkelheit, die David plötzlich erfasste, so richtig zur Geltung kommen und leuchten. David verlässt also die Stadt und als er so am letzten Haus vorbeikommt, da schaut er nochmal zurück und er schaut, wer ihm eigentlich alles folgte. Und dann sieht er einen. Er sieht Ittai, den Gattiter. Ittai ist ein Freund, der bis jetzt in seiner Geschichte noch nie erwähnt wurde. Plötzlich taucht er auf. Plötzlich ist er hier, aus dem Nichts sozusagen. Wenn man den Text liest, dann klingt das schon so, als würden sich die beiden schon länger kennen. Immerhin hatte David auch eine Zeit lang in Gat verbracht. Vers 19, aber der König sprach zu Ittai, dem Gattiter, warum willst auch du mit uns ziehen? Kehre um und bleibe bei dem König, denn du bist ein Fremdling und sogar aus deinem Heimatort verbannt. Gestern bist du gekommen und heute sollte ich dich schon mit uns umherirren lassen, da ich hingehen muss, wohin ich kann. Kehre um und führe deine Brüder zurück. Dir widerfahre Barmherzigkeit und Treue. Mit anderen Worten sagt hier David zu diesem Ittai, bleib doch lieber hier, mein Lieber, bleib in Sicherheit. Ich weiß es nicht, wo es mich verschlagen wird. In meinem Leben geht gerade alles drauf und runter. Mein Leben ist gefährlich, es ist ungewiss. Du und auch deine Leute, die dir hier folgen, diese anderen Gattiter, die können doch ein sicheres Leben in der Stadt führen. Bleib da, da ist es besser. Möge Gott euch mit Güte und mit Treue belohnen. Hört mal, was Ittai, dieser Gattiter, zu David sagt. Ittai aber antwortete dem König und sprach, so wahr der Herr lebt. Und so wahr mein Herr, der König lebt, an dem Ort, an welchem mein Herr und König sein wird, es gehe zum Tod oder zum Leben. Dort soll auch dein Diener sein. Krass, oder? David, wenn sie dich aufhängen, da werde ich meinen Kopf durch die Schlinge neben deinen stecken. So gewiss, Jahwe lebt. Ich lasse dich nicht allein in dieser Situation. Ich stehe dir zur Seite. Es fällt mir nicht ein, dich jetzt allein zu lassen. Ich werde dir folgen auf dem Weg ins Niemandsland. Was für ein Freund. Das nenne ich Loyalität. Das ist ein Freund, der sich nicht zurückzieht, wenn es hart wird. Und ich denke, Loyalität ist ein ganz wesentliches Merkmal einer echten Freundschaft, die sich in der Not bewährt. Wenn alles zusammenbricht und sich alle von dir abgewandt haben, wenn da einer ist, der zu dir sagt, ich bin bei dir, du kannst auf mich zählen. Du kannst mich jederzeit am Tag oder bei Nacht anrufen. Ich bin an deiner Seite. Dann ist das etwas ganz Kostbares. Was Sita also hier sagt, ist ein Wort großer Treue, die sich nicht so nach jedem Wind richtet, sondern die genau das Wort aus Sprüche 17,17 veranschaulicht. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Gibt es in deiner Lebensgeschichte auch so einen Itai? Ein Freund, der nicht nur dann an deiner Seite steht, wenn es dir gut geht, wenn er von dir profitieren kann, sondern gerade dann, wenn es um dich herum dunkel wird, für dich da ist und anfängt dann zu leuchten. Ich vermute, es gibt nicht sehr viele Itais auf dieser Welt. Wenn es sie gibt, dann sind es in der Regel die Freunde, die du als erstes anrufst, wenn du mitten in einer großen Krise steckst, wenn deine Kinder dich enttäuscht haben oder sonst ein Leid dich heimsucht und du tatsächlich bildlich gesprochen den Bach Kidron überqueren musst. Diesen Bach, der zwischen dem Berg Zion und dem Ölberg fließt und der damals den ganzen Unrat der Stadt Jerusalem wegführte. Das ist ein besonderes Tal, dieses Tal Kidron, zwischen dem Ölberg und Jerusalem. David musste ihn durchschreiten auf seiner Flucht. Und es gibt im Leben immer wieder solche Situationen, in denen wir diesen Bach Kidron überqueren müssen. Was ist heute dein Kidron? Ist es ein treuloser Freund, ein trauriger Verlust, eine verleumderische Anklage, ein beängstigendes Gefühl? Sind es körperliche Leiden, Enttäuschungen, Schmach? Was immer dein Kidron ist, du darfst wissen, nicht nur David, sondern auch Jesus, unser Erlöser, der wahre Sohn Davids, hat ihn durchquert. Nach Gethsemane. Von Gethsemane nach Golgatha. Wir lesen weiter, Vers 23. Das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während alles Volk vorüberzog. Danach überschritt auch der König den Bach Kidron. Und das ganze Volk schlug den Weg ein, der zur Wüste führte. Und siehe, auch Zadok war bei ihnen. Und alle Leviten mit ihm trugen die Bundeslade Gottes und sie stellten die Lade Gottes hin. Abjatar aber stieg hinauf, bis das ganze Volk aus der Stadt vollends vorübergezogen war. Noch zwei andere Freunde Davids werden hier uns vorgestellt, und zwar Zadok und Abjatar. Sie waren Priester. Sie führten die Lade Gottes mit sich. Und auch sie sind bereit, David in die Wüste zu folgen. Zadok und Abjatar, sie verkörpern die Dienstbereitschaft in einer echten Freundschaft. Sie wollen David dienen. Sie wollen einfach ihm weiter zur Verfügung stehen. Sie wollen die Lade sogar mitnehmen. Vielleicht auch in dem Glauben, wenn wir die Bundeslade haben, dann haben wir den Segen Gottes auf unserer Seite. Aber David, der geht auf diesen Vorschlag nicht ein. Denn er weiß, die Bundeslade, die gehört ja nicht mir. Das ist nicht mein Eigentum. Er wusste, die Bundeslade ist kein Talisman, die hat keine magischen Kräfte. Und ihr Besitz garantiert mir nicht den Schutz und den Segen Gottes. Finde ich klasse hier, wie David einfach allein auf Gott vertrauen will. Er ist bereit, sich Gottes Willen in allem zu unterwerfen. Vers 25, aber der König sprach zu Zadok, bringe die Lade wieder in die Stadt zurück. Wenn ich Gnade vor dem Herrn finde, so wird er mich zurückbringen, dass ich ihn und seine Wohnung wiedersehen darf. Wenn er aber spricht, ich habe keinen Gefallen an dir, siehe, hier bin ich, er verfahre mit mir, wie es ihm gefällt. Was für eine demütige Haltung. Herr, dein Wille geschehe mit mir. Ich überlasse mich ganz dir. Und wie antworten die beiden Freunde Zadok und Abjatar auf Davids Vorschlag? Nur aus Respekt vor David tun sie genau das, was er eigentlich ihnen hier vorschlägt und verlangt. Sie waren bereit, umzukehren. Und ich denke, sie sind die Art von Freunde, die sagen, hey, ich tue, was immer du möchtest. Ich stehe dir zur Verfügung. So wie du sagst, so will ich dir jetzt dienen. Und dabei riskierten die beiden ja schon etwas. Sie bewegten sich zurück in die Unsicherheit. Sie wussten ja nicht, wie Absalom reagieren wird. Sie wussten nicht, ob sie sogar den Tod riskierten. Absalom war ein unberechenbarer Typ. Ich denke, auch solche Freunde sind überaus wertvoll, die einfach bereit sind zu dienen, die sofort kommen, wenn du in Not bist und Hilfe brauchst. Ich habe einen solchen Freund, so einen Zadok oder Abjatar in meinem Leben. Und ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür. Das sind Freunde, die sich auch in einem gewissen Sinne vor dich stellen, dort, wo es wirklich unangenehm ist. Und dich von dem Shitstorm oder von der Druckwelle zu schützen. Sind Freunde, die sich einfach bereit erklären, zu helfen. Und die dich mit ihrer Dienstbereitschaft ermutigen. Dienstbereitschaft, also ein zweites wichtiges Merkmal einer echten Freundschaft. In Vers 30 lesen wir dann die bewegenden Worte. David aber stieg den Ölberg hinauf und weinte. Und während er hinaufging, er ging aber mit verhülltem Haupt und barfuß. Auch von dem ganzen Volk, das bei ihm war, hatte jeder sein Haupt verhüllt und ging unter Weinen hinauf. Ich lese das und ich denke, Mann, wie authentisch konnte doch dieser David sein? Der hat nichts vorgespielt. Er hat keine Maske getragen, so aufgesetzt jetzt in seinem Leid. Er hat seinen wahren Gemütszustand nicht versucht, mit einer eisernen Miene zu überdecken, so nach dem Motto, ein großer König weint nicht. Nein. David weinte. Während er barfuß den Ölberg hinaufsteigt. Auch Jesus weinte, als er sich Jerusalem näherte. Er weinte über die Stadt, er weinte über die Gottlosigkeit der Menschen. Er konnte auch Emotionen zeigen. Und als David dann dort auf dem Ölberg ankam, begegnete ihm nur ein dritter Freund, der uns sogar wörtlich im letzten Vers dieses Kapitels als sein Freund vorgestellt wird. Und das ist Hussai, der Architer. Vers 32. Und es geschah, als David auf die Höhe kam, wo man Gott anzubeten pflegte, siehe, da begegnete ihm Hussai, der Architer, mit zerrissenen Kleidern und Erde auf seinem Haupt. Das taten die Menschen in jenen Tagen, wenn sie völlig am Ende waren, wenn sie ihren totalen Bankrott erklärten. Wer hatte das noch gemacht? Erinnert ihr euch, ihr Bibellesen? Hiob. Und damit brachte man einfach zum Ausdruck, ich bin am Ende. Mir ist nichts übrig geblieben. Ich bin bankrott. Aber warum hatte sich Hussai die Kleider zerrissen und Erde auf sein Haupt gestreut? Das ganze Elend betraf ja David. Und ich denke, damit wollte Hussai sein tiefes Mitgefühl für David zum Ausdruck bringen. Mitgefühl ist ein anderes wichtiges Merkmal echter Freundschaft in einer Not. Und David merkte das sofort. Hussai trauert mit David mit. Das ist sichtbar gewordene Anteilnahme. Meine Lieben, wenn wir in Not sind, da sagt oft eine warme, eine wortlose Umarmung mehr als viele Worte. Mitfühlen und mitleiden, das heißt, auf einen anderen, der leidet, zuzugehen und sich auf ihn einzulassen, für ihn da zu sein, auch ohne viel zu reden. Aber ich denke, wir können das nur wirklich uns auf einen anderen Menschen einlassen, wenn wir bereit sind, dadurch selbst verwundbar zu werden. Wenn wir bereit sind, selbst Schwäche zu zeigen. Ein mitleidender Mensch, der kann sagen, ich habe auch meine Schwächen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt reden soll. Aber ich bin einfach da. Und ich weine mit dir. Wohl dem Menschen, wenn er in Not gerät, so einen Hussein an seiner Seite hat, der mitfühlen und mitleiden und mitweinen kann. Und dann lesen wir in den verbleibenden Versen dieses Kapitels, wie Hussai bereit ist, sich für David einzusetzen und eine äußerst schwierige Aufgabe zu übernehmen, nämlich die Aufgabe, als Spion in Absaloms Lager zu sein, Agent im Lager des Feindes, ein wirklich riskantes Unternehmen. Aber Hussai ist bereit, sein Leben für David zu riskieren und sich auf Absaloms Seite zu stellen und dessen Vorhaben und Pläne auszuspionieren und David dann über eine Kette von anderen Helfern zu informieren. So spannend kann die Bibel sein, wenn man so eine Biografie liest. Finde ich faszinierend, wie David trotz seines ganzen Elends, in dem er sich eigentlich befand, immer noch strategisch, er war ja der alte Feldherr, ja, denken konnte. Und in der Tat führte dann seine Strategie auch dorthin oder dahin, dass Absalom dann später wieder das Feld räumen muss, abgesetzt wird. Ich möchte noch eine Stelle hier erwähnen und unsere Aufmerksamkeit kurz auf drei andere Freunde Davids noch lenken, die ihn ebenfalls ganz praktisch auf seiner Flucht vor Absalom unterstützen. Und das waren Shobi-Machir und Barzillai. Schon mal gehört? Wir lesen von ihnen, wir machen jetzt einen Sprung in das 17. Kapitel und lesen von ihnen ab Vers 27. Und es geschah, als David nach Machanaim gekommen war, da brachten Shobi, der Sohn des Nahas aus der Ammoniterstadt Raba, und Machir, der Sohn Amiels aus Lodebar, und Barzillai, der Gileaditer aus Rogelim. Was brachten sie denn? Sie brachten Betten, Becken, Töpfergefäße, auch Weizen, Gerste, Mehl und geröstetes Korn, Bohnen, Linsen und geröstetes, sowie Honig und Müllermilch und Dickmilch, ja? War Müllermilch, nein, es hieß damals noch nicht Müllermilch. Schafe und Kuhkäse als Speise für David und für das Volk, das bei ihm war. Denn sie sprachen, das Volk wird hungrig, müde und durstig sein in der Wüste. Wie schön. Du hast heute von dieser Fülle uns in der Anmoderation erzählt, wie Gott einfach auch durch diese Fische und durch dieses Frühstück, was nachher die Jünger erlebten, uns versorgt. Und hier haben wir so ein Beispiel, wie Gott durch Freunde einen versorgen kann. David war also nach Machanaim gekommen. Machanaim bedeutet wörtlich zwei Lager. Wisst ihr, wer diesen Ort so benannt hatte? Gut, Jakob. Jakob hatte diesem Ort den Namen gegeben. Das könnt ihr nachlesen in 1. Mose 32. Genau, weil er auf dem Weg zurück nach Kanaan, bevor er seinem Bruder Esau begegnete, Engel Gottes sah in Machanaim. Und er sagt, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab dem Ort diesen Namen Machanaim. Denn da war sein Lager, aber da gab es noch ein unsichtbares Lager, ein anderes Lager, zwei Lager waren da. Machanaim. Und jetzt, genau dort, kämpft David auf seiner Flucht vor Absalom, vor seinem Sohn in der Wüste. Was glaubt ihr, war das Heerlager Gottes wieder dort? Ich glaube schon. Und diesmal kamen Engel in den Personen dieser drei Männer auf David zu. Vier. Michael, bring mich nicht durcheinander hier. Das sind schon vier hier, aber die wir hier sehen auf dem Bild. Aber drei werden hier genannt. Also manchmal kann das Bild auch einen verlenken in eine falsche Richtung, sieht man. Die Macht des Bildes. Das waren drei Männer wie Engel, in dem Moment. Weil sie kommen und bringen David und seinen Leuten Proviant. Shobi war einer der Söhne Amiels. Sehr wahrscheinlich gehörte er irgendwie zu dieser ammonitischen Adelsfamilie. Machir, wer war Machir? Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wir lesen von ihm im zweiten Buch Samuel 9, Vers 4. Er war auf jeden Fall der Mann, bei dem Mephibosheth, der Sohn Jonathans, ihr erinnert euch, der hat ja da in Lodabar gelebt, in diesem Ödland. Machir hat in Lodabar auf Mephibosheth aufgepasst und ihn versorgt, weil Mephibosheth konnte nicht laufen, er war lahm, weil er diesen Unfall hatte als Kind. Machir war also ein Typ, der sich um andere Menschen kümmerte. Er war da, wenn die Leute ihn brauchten. Er war einfach ein wunderbarer Pfleger gewesen. Ein sehr sozialer Mensch. Er hatte auf Mephibosheth aufgepasst. Er hatte ihn versorgt. Und jetzt tut er es bei David. Und Barzillai, was wissen wir über ihn? Nun, nicht sehr viel. Wir erfahren über ihn im Kapitel 19, Vers 31, können wir das nachlesen, dass er wohlhabend war. Er war ein reicher Mann, aber er war auch schon sehr alt, 80 Jahre. Nun hätte der natürlich auch denken können, Mann, ich bin jetzt eigentlich im Ruhestand. Ich bin alt. Ich habe genug geschuftet. Soll doch jemand Jüngeres da sich in Bewegung setzen und David in der Wüste aufsuchen und ihm helfen. My time is over. Aber nein. Er war bereit, zusammen mit Shobi, mit Machir, hier die Vorräte aufzuladen und David in der Wüste aufzusuchen und ihm einfach in seiner Not zu helfen. Die wussten genau, der David, der kann genau jetzt diese Vorräte brauchen. Und sie kamen ungerufen, sie kamen unangemeldet. Sie wollten David einfach nur ermutigen mit ihren Gaben. Was für eine großzügige Geste. Ein Merkmal echter Freundschaft ist genau diese Freigebigkeit. Dieses Geben und Verschenken, ohne etwas zu erwarten. Diese praktische Liebe in Aktion. Das sind doch echte Freunde, die genau dann, wenn du hungrig und durstig und erschöpft in der Wüste bist, auftauchen und dich mit den Dingen versorgen, die du gerade brauchst. Hast du so einen Freund, der, wenn es dir dreckig geht, wenn du unten bist, dich vielleicht zu einem guten Essen einlädt? Oder der auch sagt, hey, du kannst zu mir kommen, ich habe ein Gästezimmer, ich habe ein Bett. Ruh dich bei mir aus. Oder der einfach dich mit was anderem, was du gerade brauchst, ermutigt. Ittai, Zadok, Abiatar, Hussai, Shobi, Machir, Barzillai. Wie viel waren es, Michael? Alles Namen von Männern, die man gar nicht so kennt. Sie gehören eher zu den Unbekannten, nicht zu den großen Persönlichkeiten der Schrift. Und doch werden ihre Namen in der Heiligen Schrift genannt, weil sie sich als Freunde Davids in der Not erwiesen haben. Freunde, die loyal, dienstbereit, mitfühlend, freigebig zu David wachen. Ohne sie wäre David verloren gewesen. Aber als es darauf ankam, da waren sie für ihn da. Um die Bedürfnisse seines Körpers, aber auch seiner Seele zu stillen. Wie sagt Salomo? Sprüche 17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Das durfte David in seiner Not erfahren. Ob du wirklich echte Freunde hast, wirst du am ehesten in einer Notsituation, wenn es dunkel um dich herum wird, erfahren. Dann kommt wahre Freundschaft am schönsten zur Geltung. Nun ist mir sehr wohl bewusst, dass wir solche Freundschaften selber nicht produzieren können. C.S. Lewis, der schreibt in seinem Buch, was man Liebe nennt, er widmet übrigens der Freundschaft ein ganzes langes Kapitel. Daraus stammt dieses Zitat. Er sagt, in der Antike galt die Freundschaft als die glücklichste und menschenwürdigste aller Liebesarten, die Krone des Lebens und die Schule der Tugend. Aber die moderne Welt ignoriert sie völlig. Freundschaft ist etwas ganz am Rande, kein Hauptgang im Bankett des Lebens. Eine Zerstreuung, die die Lücken unserer Zeit ausfüllt. Wie ist es dazu gekommen? Die erste und nächstliegende Antwort ist, dass wenige die Freundschaft schätzen, weil wenige sie erfahren. In einer Statistik habe ich mal gelesen, dass 28% der Jungen und 38% der Mädchen darüber klagen, keine echten Freundschaften zu kennen. Und in einer Befragung gaben sogar 2/3 der Männer an, keinen besten Freund zu haben. Was vielleicht auch bedeuten kann, dass sie gar keinen hatten. Wie schon gesagt, wir können Freundschaften nicht erzwingen. Wir können sie nicht produzieren. Aber wir sollten uns auch nicht verschließen ihnen gegenüber. Wer noch keine tiefe Freundschaft bis jetzt erfahren hat, den möchte ich wirklich ermutigen, dafür offen zu bleiben. Höre nicht auf, mit Gott darüber zu sprechen. Sag ihm einfach, Herr, du kennst mein Herz. Du bist zwar mein bester Freund, aber du kennst auch meine Sehnsucht nach einem echten Freund, nach einer echten Freundin. Meine Sehnsucht nach Freunden, die da für mich sind in der Not. Schenk mir einen Menschen, mit dem ich wirklich so eine Freundschaft haben kann, wo diese Merkmale einer echten Freundschaft spürbar sind. Loyalität, Mitgefühl, Dienstbereitschaft, Freigebigkeit. Und sei bereit in deinem Herzen, selbst so ein Freund zu werden oder so ein Freund zu sein. Vielleicht musst du auch bitten, dass Gott dein Herz so formt, dass du so ein Freund sein kannst. Und diejenigen von uns, die von sich sagen können, ich habe einen oder zwei gute Freunde, die möchte ich ermutigen, weiter darüber nachzudenken, wie tief diese Freundschaften, die du hast und die du als Freundschaften bezeichnest, wirklich sind. Das Wort Freundschaft wird ja heute manchmal sehr inflationär gebraucht. Manchmal auch für Bekannte, die man vielleicht gerade mal kennengelernt hat. Das kommt so aus dem Englischen. You are my friend. What is your name? Es gibt Bekannte und es gibt Freunde und es gibt auch wirklich sehr enge und gute Freunde, die da sind für dich in der Not. Und vielleicht kannst du sagen, ja, ich hab so einen Freund. Dann wäre es vielleicht auch mal gut, darüber zu reflektieren, welche Art von Loyalität und Mitgefühl und Hingabe und Freigebigkeit diese Freundschaften bestimmen. Verbindet euch wirklich so eine gegenseitige Liebe und Treue, die gerade in Notsituationen so richtig zum Leuchten kommt. Und gibt es so eine Situation in deinem Leben, in der du so ähnlich wie David das erfahren hast? Das sind alles Fragen, die uns so helfen können, zu erkennen, wie tief unsere Freundschaften wirklich sind. Aber eines ist auch noch ganz sehr wichtig und damit möchte ich schließen. Wenn wir wirklich ein paar echte gute Freunde in unserem Leben haben, dann sollten wir Gott wirklich von ganzem Herzen dafür danken. Denn das ist Gnade, das ist ein Geschenk. Dass Menschen zusammenfinden, dass sie sich gut verstehen, dass sie ähnliche Interessen haben, eine gewisse Seelenverbundenheit auch empfinden, miteinander connecten sozusagen, ist wirklich ein Geschenk Gottes. Es ist nicht etwas, was wir irgendwie arrangieren können. Es ist ein Geschenk. Und deshalb lasst uns dankbar sein für unsere Freunde und diese Freundschaften, die wir haben, auch wirklich pflegen. Zeit investieren in diese Beziehungen. Sie sind sehr kostbar. Und ich glaube, dass solche Freundschaften auch ein Weg sind, durch die Gott uns verändert und uns hilft, auch ihn noch mehr kennenzulernen. Sie sind ein Geschenk, das Gott uns gibt. Und zugleich ein Geschenk, das wir anderen geben können. Lass uns beten.